Die Österreicher, die auf den Höhen und den vorgelagerten Hügeln stehen, feuern sogleich mit ihrer Artillerie auf die französische Armee. Sie lassen einen ununterbrochenen Hagel von Granaten, Bomben und Kartätschen auf sie niedergehen. In die dichten Rauchwolken der Haubitzen und Kanonen mischen sich Erde und Staub, die bei dem Einschlag dieser Menge von Geschossen aufgewirbelt werden. Dem Feuer der Batterien trotzend, die den Tod in ihre Reihen schleudern, stürzen die Franzosen wie ein tobendes Wetter, das sich aus der Ebene erhebt, im Sturm gegen die Stellungen vor, entschlossen, sie um jeden Preis zu nehmen. Aber erst in der sengenden Mittagshitze entbrennt der allgemeine Kampf mit voller Heftigkeit. Geschlossene Kolonnen drängen gegeneinander mit dem Ungestüm zerstörender Wildbäche, die alles vernichten, was ihnen im Weg steht. Französische Regimenter greifen in Schützenlinien die österreichischen Massen an, die immer neue Verstärkungen erhalten, immer zahlreicher und immer drohender werden und die, Mauern aus Eisen gleich, dem vorstürmenden Gegner Widerstand leisten. Divisionen legen die Tornister ab, um den Feind besser mit dem Bajonett angreifen zu können. Ist ein Bataillon zurückgeworfen, wird es sofort durch ein neues ersetzt. Um jeden Hügel, jede Erhebung, jeden Felsvorsprung wird hartnäckig gekämpft. Leichenhaufen liegen auf den Höhen und in den Hohlwegen. Es ist ein Kampf Mann gegen Mann, ein entsetzlicher, schrecklicher Kampf. Österreicher und alliierte Soldaten treten sich gegenseitig unter die Füße, machen einander mit Kolbenschlägen nieder, zerschmettern dem Gegner den Schädel, schlitzen einer dem anderen mit Säbel oder Bajonett den Bauch auf. Es gibt keinen Pardon. Es ist ein allgemeines Schlachten, ein Kampf wilder, wütender, blutdürstiger Tiere. Selbst die Verwundeten verteidigen sich bis zum letzten Augenblick. Wer keine Waffen hat, packt den Gegner und zerreißt ihm die Gurgel mit den Zähnen. An anderer Stelle wütet ein ähnlicher Kampf. Er wird noch schrecklicher durch das Nahen einer Reiterschwadron, die im Galopp anstürmt. Die Pferde zertreten mit ihren beschlagenen Hufen Tote und Verwundete. Einem armen Blessierten wird die Kinnlade fortgerissen, einem anderen der Kopf eingeschlagen und einem dritten, den man hätte retten können, die Brust eingedrückt. In das Wiehern der Pferde mischen sich Verwünschungen, Wutschreie, Schmerz und Verzweiflungsrufe. Den Reitern folgt in gestrecktem Lauf bespannte Artillerie. Sie bahnt sich ihren Weg über Tote und Verwundete, die auf dem Boden liegen. Gehirn spritzt aus den zerplatzenden Köpfen, Glieder werden gebrochen und zermalmt. Körper werden zu formlosen Massen. Die Erde wird buchstäblich mit Blut getränkt und die Ebene ist übersät mit unkenntlichen Resten von Menschen. Die französischen Truppen erklimmen die Hügel und erstürmen mitten im österreichischen Feuer zwischen einschlagenden Granaten und Kartätschen mit unbeschreiblicher Kühnheit steile Höhen und felsige Hänge. Kaum ist ein Hügel genommen, kaum haben einige Kompanien völlig erschöpft und in Schweiß gebadet den Gipfel erreicht, so stürzen sie sich von neuem wie eine Lawine auf die Österreicher. Werfen sie zurück, jagen sie von einer Stellung zur nächsten und verfolgen sie in Hohlwege und Gräben hinein. Die Stellungen der Österreicher sind ausgezeichnet. Sie haben sich in den Häusern und Kirchen von Medole, Solferino und Cavriana verschanzt. Nichts jedoch unterbricht das Gemetzel, durch nichts wird es aufgehalten, durch nichts vermindert. Man tötet sich einzeln und in Massen. Jede Falte des Geländes wird mit dem Bajonett gesäubert. Jedes Gehöft wird Schritt für Schritt erkämpft. Die Dörfer werden Haus um Haus, Scheune um Scheune erobert. Jedes Gebäude wird einzeln belagert. Tore, Fenster und Höfe sind ebenso viele Schauplätze schauerlichen Mordes. Der französische Kartätschenhagel verursacht ein entsetzliches Durcheinander bei den österreichischen Truppen. Seine Wirkung reicht erstaunlich weit. Die Hügelabhänge bedecken sich mit Leichen und Tod und Vernichtung dringen bis in die entfernten Reserven der österreichischen Armee. Aber wenn die Österreicher auch zurückweichen, so doch nur Schritt um Schritt. Immer wieder gehen sie zum Angriff über, unablässig formen sich ihre Linien neu, ebenso oft aber werden sie wieder durchbrochen. In der Ebene wirbelt der Wind den Staub auf, mit dem die Wege überdeckt sind. Er häuft ihn zu dichten Wolken, welche die Luft verdunkeln und den Kämpfenden die Sicht nehmen. Wenn auch hin und wieder der Kampf für einige Augenblicke aufzuhören scheint, so beginnt er doch gleich von neuem mit großer Stärke. Frische Reserven der Österreicher füllen die Lücken, welche durch wütende, ebenso hartnäckige wie blutige Angriffe in ihren Reihen entstanden sind. Immer wieder hört man bald auf der einen, bald auf der anderen Seite die Trommeln rasseln und die Hörner zum Angriff blasen. Die Garde ficht mit äußerstem Mut. Schützen, Jäger und Linientruppen wetteifern mit ihr an Ausdauer und Kühnheit. Die Suaven stürmen mit dem Bajonett wie wilde Tiere anspringend unter wütendem Schreien vorwärts. Französische Kavallerie greift die österreichische Kavallerie an. Dragoner und Husaren durchbohren und zerfleischen sich gegenseitig. Auch die Pferde, von der Hitze des Kampfs erregt, werden von der allgemeinen Wut ergriffen. Sie werfen sich auf die feindlichen Pferde und beißen sich mit ihnen herum, während ihre Reiter aufeinander einhauen oder sich gegenseitig niederstoßen. Die Kampfeswut ist so groß, dass an einigen Stellen, wo die Munition ausgegangen ist und die Gewehre zerbrochen sind, Soldaten sich mit Steinen bewerfen und mit Fäusten kämpfen. Die Kroaten bringen alles um, was ihnen in den Weg kommt. Mit Kolbenhieben machen sie die Verwundeten der gegnerischen Armee nieder. Auf gleiche Weise töten algerische Schützen die unglücklichen, verwundeten Offiziere und Soldaten der Österreicher. Trotz aller Anstrengungen, die ihre Führer machen, um ihre Wildheit in Schranken zu halten. Mit lautem Gebrüll und wilden Flüchen stürzen sie sich auf die gegnerischen Reihen. Die stärksten Stellungen werden genommen, werden verloren, um wieder genommen zu werden und von neuem verloren zu gehen. Zu Tausenden fallen Menschen, verstümmelt, zerfetzt, durchlöchert von Kugeln oder tödlich getroffen durch Geschosse aller Art. Was nun den Zuschauer auf den Höhen nahe bei Castiglione betrifft, so kann er zwar dem Verlauf der Schlacht nicht genau folgen, aber er erkennt doch, dass die Österreicher versuchen, das Zentrum der verbündeten Truppen zu durchbrechen. Um den Angriff auf Solferino, das durch seine bewundernswerte Lage notwendig zum wichtigsten Punkt der Schlacht werden muss, zum Stehen zu bringen. Ebenso erkennt er, dass der Kaiser der Franzosen alle Anstrengungen macht, um die verschiedenen Korps seiner Armee zusammenzuhalten, damit sie sich gegenseitig unterstützen können. Mit großem Scharfblick hat Kaiser Napoleon durchschaut, dass es den österreichischen Truppen an einer starken und einheitlichen Leitung fehlt. Daher befiehlt er den Armeekorps der Marschälle Baragui d'Hilaire und Mac Mahon und kurz darauf auch seiner Garde, die von dem tapferen Marschall Regnion de Saint-Jean d'Angély geführt wird, gleichzeitig die Verschanzungen von Solferino und von San Cassiano anzugreifen und auf diese Weise das Zentrum der feindlichen Armee zu durchstoßen. Der Angriff richtet sich gegen die Armeekorps Stadion, Klamgalas und Zobel, die jedoch nur allmählich heranrücken, um die für sie so wichtigen Stellungen zu verteidigen. Bei San Martina hält der tapfere und unerschrockene Feldmarschall Leutnant Benedek den ganzen Tag mit nur einem Teil der zweiten österreichischen Armee, der sardinischen Armee, stand, die unter dem Oberbefehl ihres Königs und angefeuert durch seine Gegenwart heroisch kämpft. Die Korps des Generals Niel und des Marschall Canrobert, die den rechten Flügel der verbündeten Armeen bilden, leisten unerschütterlichen Widerstand gegen die Angriffe der ersten österreichischen Armee unter dem Grafen Wimpfen. Dessen drei Korps, Schwarzenberg, Schaffgotsch und von Feigl, gelingt es allerdings nicht, übereinstimmend vorzugehen. Marschall Canrobert, der genau den Befehlen des Kaisers Napoleon folgt und sich abwartend verhält, wofür es sehr gute Gründe gibt, setzt gleich vom Morgen an nicht alle seine verfügbaren Kräfte ein. Jedoch der größere Teil seines Armeekorps, die Divisionen Renault und Trochu und die Kavallerie des Generals Partenot, nehmen schließlich sehr lebhaft am Kampf teil. Marschall Canrobert wird durch die Erwartung aufgehalten, dass das Armeekorps des Fürsten Eduard von Liechtenstein gegen ihn vorrücken könne. Dieses Armeekorps gehört nicht zu den beiden österreichischen Armeen, sondern ist erst am Morgen aus Mantua ausmarschiert, was Napoleon mit Sorge verfolgt hat. Andererseits ist auch das Korps Liechtenstein völlig gelähmt durch die Kunde von dem Vormarsch des Armeekorps des Prinzen Napoleon, dessen Division Dortemar aus Piacenza anrückt. Die Generäle Forêt und de l'Admirant haben mit ihren tapferen Kolonnen an diesem denkwürdigen Tage die Schlacht eröffnet. Nach unbeschreiblichen Kämpfen gelingt es ihnen, die Hänge zu erobern, die zu jenem Zypressenhügel führen, der mit seinem Turm und dem Friedhof von Solferino ewig denkwürdig sein wird durch die schreckliche Metzelei, deren Zeuge und blutiger Schauplatz er war.